Rathaus. 4. Da hat er zum Rundumschlag ausgeholt. Und glaub mir, wir standen da wie begossen. Der Gorilla von Oberbürgermeister hat mit seinen Muskeln gespielt und wir haben es gespürt. Dieses Mal sehen wir die rote Karte. Er meint es ernst. Und wir standen herum wie die Befehlsempfänger zu Stadtgründungszeiten. Dabei sind wir doch auch gewählt, seufzt der Bürgermeister. Ja, aber nicht vom Volk. Ihr seid vom Rat bestimmt und dem Oberbürgermeister unterstellt, meint der Stadtrat. Deshalb kann er solche Donnerschläge loslassen. Mit mir hätte er das nicht gemacht. Ich bin halt in der Stadtrat gewählt worden. Und du halt nicht, erlaubt sich schmunzelnd der Stadtrat und feinsinnige Kulturmensch im wärmend heimatlichen Singsang zu argumentieren. Sie kennen sich seit ihrer Studienzeit und beide hat ein Hang zur bürgerlichen Liberalität in die gleiche Partei eintreten lassen, was dem Freund des Dialektes das Amt eines Stadtrates eingebracht hat. Er braucht das Ehrenamt. Bleibt ihm so, der vielen Sitzungsabende und der anfallenden städtischen Repräsentationspflichten wegen, keine Zeit, um ans eigene Privatleben zu denken. Sowieso verwischt und vermengt sich alles. Dienststunden im Amt und Ehrenamt verschmelzen zu einem, der fortwährenden Konstruktion am Getriebe des Gemeinwesens. Einige Jahre später hat sich auch der graumelierte Freund die Steigeisen umgeschnallt, um auf den kurz zuvor geschaffenen Chefsessel des Bürgermeisters für Umwelt zu klettern. Eine Durchgangsstation für ihn nur, wissend, dass für Sauberhaltung und Müllbeseitigung derber zupackende Hände als die seinen gebraucht würden. Fachleute kümmerten sich weiterhin um die Beseitigung von Grobem und Stinkendem, von Wiederverwertbaren und von unter den Teppich zu kehrendem Abfall. Müllbergi höchst selbst bearbeitete den ökologischen Zeitgeist mit Werbekampagnen wie etwa »Gemeinsam mit Bürger- und Dosenpfandspende zur Müllverbrennung« oder »Von der Flasche zur gläsernen Pyramide«. Bei dieser Kampagne war die Resonanz gewaltig. Flasche um Flasche sammelte sich auf dem Rathausvorplatz und die Medien steigerten ihre Berichterstattung um und über den wachsenden gläsernen Berg. Ein weltweites Flaschenfieber brach aus, als ein Musiksender einen Videoclip vor Ort abdrehte. Kaum empfingen digitalisierte Empfangsschüsseln die ersten Ausstrahlungsschleifen, kam es zu weltweiten Sympathiebekundungen durch Flaschensendungen. Ja, selbst die beliebte Fernsehshow »Erkenne den Geschmack«, »Wetter auf den Inhalt«, »Deutschland sucht die Supernase«, wollte seine Kandidaten live vom Marktplatz in die Wohnkäfige verlässlicher Alleskonsumenten schnüffeln lassen. Die Macher hatten indes mit den Resten von edlen Destillaten, hochwertigsten Spätlesen, feinstem Balsamico, den Geschmacksauszügen aus Hopfen gegärtem heimischer und internationaler Brauereiprovenienz und Tröpfchen von Speiseölen unterschiedlichster Geschmacksrichtungen gerechnet. Mit bodensätzig abgenommenen Laborproben von Chemieschlemmen oder mit Gewebebrühen aus humangenetischen Garküchen rechnete keiner. Bei einem Probelauf erschnüffelten Kandidaten flüchtige Flakondüfte einer als nicht marktgerechte Stimulanz vom Erotik-Business ausgesonderten Essenz und gerieten dabei in körperliche Enge. So etwas passt nicht in die familientauglich abendliche Unterhaltung und so blieb es bei einem Probelauf. Eine Neuordnung des Flaschenberges zur weltweit größten Flaschenpyramide sollte auf eine eiligst erstellte Marketinganalyse hin vorgenommen werden. Städtische Spezialisten stapelten die Gebinde aufeinander. Doch in Höhe des oberbürgermeisterlichen Dienstbalkons versagte die Statik und die gläsernen Behältnisse kugelten und rollten über den Platz. Massenpersonenbeförderungsmittel beförderten nicht mehr, Flaneure standen kniehoch in Flaschen, Marktstände wurden überrollt und Pensionäre mit den Blättern des tragischen Badeblattes, die es sich an den Stehtischchen einer Kaffeerösterei gerade bequem machen wollten, wurden lawinenartig überrollt. Hinterher waren Rettungskräfte gefragt. Die Zugänge der unterirdisch gelegenen Bedürfnisanstalten waren zugeschüttet und mussten erst freigelegt werden, um die geschockten Toilettenbesitzer zu bergen. Die Entwürfe des ausgelobten Wettbewerbs, bei dem es darum ging, das angesammelte Material zu recyceln, um damit ein durch und durch gläsernes Museum zu bauen, wurden am Ende aber doch prämiert. Zu guter Letzt hatte die Jury neben dem Erstprämierten euphorisch noch 2 zweite und 4 dritte Preise vergeben. Die Realisierung des gläsernen Schatzkästleins steht derweil noch aus. Ein Leserbrief aus dem Nordischen, korrekt adressiert und frankiert, referierte kurz über Strahlenbrechung und Hitzeentwicklung in Glasgebäuden bei unbehandelter Oberfläche. Was letztlich die Ernennung zum Kulturbürgermeister ermöglicht hat, bleibt im Trüben. Sicher ist, dass der Freund und Stadtrat, der damals schon den Sessel des Fraktionsvorsitzenden der kleinen, aber feinen Partei innehatte, nichts unversucht ließ, um zu protegieren. Einige Stimmungsmacher behaupteten allerdings, daraus kann man ersehen, wie boshaft im politischen Geschäft herumgetönt wird, dass es sich um eine Ämterhäufung bei fachlicher Inkompetenz handele. Der Kulturbürgermeister und der kunstsinnige Stadtrat haben eine Kommissionssitzung hinter sich gebracht und Tafeln auf hochlehnigen Stühlen an Giovannis persönlich abgestimmter Tischdekoration. Sanft säuseln die Quattro Stagioni.
Quattro Stagioni, italienisch die 4 Jahreszeiten. Bezeichnung für erstens Pizza-Variante, zweitens Violinkonzerte Opus 8 Nummer 1 bis 4 von Antonio Vivaldi 1678 bis 1741. Lieblingsmusik in italienischen Restaurants außerhalb des Stiefels.
Es ging um das Theaterstück, das zum Stadtgeburtstag gespielt werden soll. Die Meinungen gingen weit auseinander. Und doch wusste der Kulturmensch, die Gemüter zu beruhigen und seinen Vorschlag durchzubringen. Kleine Bedenken hat der Bürgermeister noch. Düster und blutig war die letzte Uraufführung des Regisseurs gewesen. Das könne man nicht gebrauchen. Das runde Jubiläum soll die Stadt endlich in die Liste der europäischen Metropolen hinaufstemmen. Die Stadt und der Marxgraf eine Symbiose. Hell und Licht sollen da die Szenen sein. Für Anzüglichkeiten sei kein Platz bei einem solchen Jubelfest. Beruhigende Sätze des Kulturmenschen und die Ansicht, den Regisseur mit seinem Stück doch den Machern der Stadtwerbung zu überlassen, räumen die letzten Rudimente an Bedenken aus. Und Giovannis toskanische Bistecca Fiorentina?
Bistecca Fiorentina. Rumpsteak vom Maremma-Rind. Auf die klassische Art wird das Fleisch mit dem Knochen, Proportion 300 bis 500 Gramm, gegrillt, gewürzt und mit Olivenöl beträufelt. Dazu kann eine Salsa di Campestre, ländliche Soße, gereicht werden. Rezept siehe Anhang.
Und Giovannis toskanische Bistecca Fiorentina setzen kleine Geschmacksorgasmen auf den Zungenpapillaren. Zwiebelgraf 3. Wie er auf den Konvertiten kommt und ihn der Marxgräfin ausspannt. Der Vierspänner in minimalistischer Ausstattung mit Kutscher und Leibdiener holpert abseits der Landstraße auf einem miserabel angelegten Knüppeldamm. Der Leibdiener ist vom ständigen Geschaukel des gräflichen Gefährts schläfrig geworden. Matt ist ihm das Haupt auf das gewölbte Kutschendach gesunken und es tut jedes Mal einen kleinen Schlag, wenn ein Wagenrad auf ein Hindernis wie etwa ein ausgetrocknetes Wasserloch trifft. Der Konvertit hingegen versucht gerade zu sitzen. Mit aneinander gepressten Beinen, die lederne Kladde fest an die Oberschenkel gepresst, will er dem gar argen Schaukeln der Chaise unter seinen Sitzflächen trotzen. Haltung gilt es zu wahren angesichts des hochherrschaftlichen Reisenden, der die architektonischen Skizzen von des Konvertiten Hand eingehend studiert. Voller Tatendrang und fortan in Begleitung, was nicht heißen soll, dass seine Fahrten bisher in zölibatärer Einsamkeit stattfanden, reist der Marxgraf in seinem kleinen Lande umher und kümmert sich unermüdlich um Fortschritt und Mehrung der Einnahmen. Schon hat er eine Fayence-Manufaktur gegründet und führt insgeheim mit mehreren Kontoren einen regen Handel mit Waren aller Provenienzen, deren Verkauf manchen satten Gewinn abwirft, der unbemerkt in die Privatschatulle des Markgrafen wandert. Würde das bei Kaiser und Reichstag anrüchig werden, wo für den pekuniären Fluss das Volk und die Judenmenschen Sorge zu tragen haben, gäbe es Häme und Spott. Vor allem bei den Vertretern der Schwäbischen Bank.
Schwäbische Bank. Stimmenverteilung beim Reichstag bis zu seiner Auflösung 1806. Zitat: Die Grafen und Herren hatten in die Wetteraue und die Schwäbische Bank geteilt. Zitat Ende.
Und am Ende könnte er womöglich gedemütigt ohne Land dastehen, wie jener längst verstorbene Vetter.
Felix der Knochige. Wahrscheinlich ist sein Beiname wegen der weichen Konsistenz der von ihm in Umlauf gebrachten Falschmünzen entstanden. Trotzdem wurden seine Ländereien wegen übermäßiger Schuldverschreibungen unter kaiserliche Verwaltung gestellt.
Ein Vorfahr aus des Kriegsmarxgrafen Linie, dessen Spielleidenschaft, ein dem adligen Stande wahrlich gemäßes Amüsement, hat ihm keine Fortune gebracht. Soweit will es der Herrscher nicht kommen lassen. Deshalb hat er die Geschäfte und seine Pläne geheim gehalten, der Marxgräfin knausrig verkniffenen Hofhaltung mit ihrer salbadernden Pfaffenkamarilla den Rücken gekehrt und zu seiner besonderen Freude den begabten Konvertiten, dessen Können sich nicht allein auf die leidenschaftliche Arbeit mit seinem Punzone.
Punzone, italienisch Lochstempel, Argot für Penis.
Mit seinem Punzone beschränkt, in seine Dienste genommen. Indes sind Vermehrung und Kreuzen wertvoller Zwiebeln, das Anlegen auf im dichten Gehölz umherstreifendes Getier und die Beutezüge in fremdem Revier eines hohen Herrn zwar würdig, jedoch vermisst seine Gnaden seit geraumer Zeit die damit einhergehende Befriedigung seiner Sinne. In den Wäldern finden sich auf kleinen Lichtungen einfache Jagdhütten, und manches sonnendurchflutete Treibhäuschen lädt zum botanischen Experiment ein, während in tiefen Erddepots Bouteille mit mussierendem lagern, deren golden perlend kühler Inhalt das Pläsier liefert, um den ruhelos umherstreifenden Souverän zu erfreuen. Vor neugierigen Blicken sollten sie geschützt sein. Nur die Schwätzer und Zuträger, die beim Hofprediger ratschen, hatte er nicht auf der Rechnung. Mittlerweile sind die Reisenden bei solcher Raststatt vorgeschaukelt und appetitanregende Düfte von der Feuerstelle, über der eine junge Wildsau grilliert, heben die Laune beträchtlich. Regie 2. Na siehst du, mein Lieber, das hat doch noch geklappt. Man muss mit den richtigen Leuten reden, plappert der Stadtrat und ergreift mit seiner teigigen Extremität die schon länger harrende Hand des Regisseurs. Der Kulturmensch und Stadtrat schwadroniert gerne. Von Empfängen ist er nicht wegzudenken. Besonders liebt er die, die mit seinem Metier der Kultur zu tun haben. Premierenfeiern am tragischen Badetheater mag er zwar auch, aber am liebsten sind ihm die Abende, an denen er die Achtung spüren kann, die das Künstlervolk ihm, dem Kulturmenschen, entgegenbringt. Er wäre selbst gerne einer von ihnen geworden und ist manchmal sogar ein wenig eifersüchtig. Allerdings nur auf diejenigen, denen eine große Karriere gelungen ist. Die hätte er an einer Hand abzählen können. Letztlich hat er sich für eine stabilere Variante der Lebensplanung entschieden und sich der Verwaltungswissenschaft gewidmet. Dank dir. Bin wirklich froh, dass wenigstens der Auftrag reingekommen ist. Nur die Arbeit am Komödienhaus steckt mir noch tief drin. Aber du weißt ja, wie das läuft, will der Regisseur mitteilen. Kaum probiere ich bei denen was Neues, damit der Text eine andere Gewichtung bekommt, fallen die in Streik. Da wollen die ihre seit Jahren eingeprobten Schenkelklopferlacher haben. Und was tut Frau Intendantin? Mischt sich ein. In meine Regie. Soll sie doch spielen und sich zu jedem Akt einen neuen Fummel anziehen. Hab ich was dagegen? Nur an meiner Regie. Brauch die nicht rumzunörgeln. Und die Argumente, es seien halt die Silberlöckchen, eben ihr spezielles Publikum, das gerade den pointiert gesetzten Lacher möge. Und wenn der nicht käme, würde der Piccolo-Verkauf zur Pause weniger. Jahrelange Erfahrung hätte sie damit. Aber nur noch sie. Die Kollegen sind ihr doch alle weggestorben. Das wohlgesetzt einschmeichelnde Sprachorgan des Regisseurs wird zunehmend geifernder. Kurz, er fühlt sich verkannt. Das führt den gönnerhaft jovial scheinenden Kulturmenschen dazu, die Lippen zu spitzen und gleichzeitig mit der Gesichtsmuskulatur Nase mit Dioptrienhalterung und Augenbrauen nach oben zu schieben und das absolute Warnsignal mit beiden Ohren zu wackeln. Das Künstlervolk kennt die Reaktion des Kulturmenschen und die pekuniär schmerzhaften Folgen auch. Und ob er es glaubt oder nicht, der verehrte Leser und eifrige Konsument des guten Taschenbuches, der ohne Kaufabsicht auf Raten lesende Buchhandlungsbesucher und der »Das darfst du lesen« Abonnent, auch der Regisseur merkt es. Ist er doch Spezialist in der Darstellung von Aktion und Reaktion. Ich würde mich an deiner Stelle nicht wundern. Ein Komödienhaus ist keine experimentelle Bühne, bemerkt der Stadtrat ungehalten. Man kann nicht in jede Pointe auch etwas Tragisches hineininterpretieren wollen. Versuch doch nicht an Traditionen herumzuschrauben, so etwas geht bei denen in der Landeshauptstadt, bei uns nicht. Und glaub ja nicht, dass es leicht war, dich bei der Stadtwerbung durchzukriegen. Die hatten ihre Favoriten. Also mach was aus deinem Entwurf. Der Regisseur hält sich beträufelt an der falschen Marmorsäule fest, während der Stadtrat, immer im Amt, der nächsten Veranstaltung entgegenstrebt.